sie ist zu ihm hin und hat gesagt, Jesus sagt, dir schmeckt ab heute keine Zigarette mehr. Und dann hat er aufgehört.
Oh, fast wie in so einem Hitchcock-Film. Also.
Oder ein Kind mit 18 das Haus verlässt, so von heute auf morgen seine Sachen packt, alles übrigens auf dem letzten Drücker bei der Isaac und dann da ins Flugzeug geht, das was ich heute noch, also wo ich da gestanden war und so, das ein Loslassen.
Herzlich willkommen zum Podcast Im Osten was Neues. Wir haben heute Gäste, und zwar die Eltern von Pater Isaac, Sonja und Michael.
Hallo.
Die werden Hallo. Sich gleich noch bei euch vorstellen. Am Anfang beten wir aber erstmal.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Vater, ich danke dir. Ich danke dir für das Geschenk der Elternschaft, für das Geschenk der Sohnschaft. Ich danke dir für die Tatsache, dass du uns Menschen ins Leben schenkst, die uns begleiten auf dem Lebensweg, die sozusagen das Backup sind, wenn man sie braucht und auch manchmal, wenn man sie nicht braucht. Ich bitte dich, dass du uns einfach tiefe Freude schenkst im Herzen für die Geschenke, für die Menschen, die du uns ins Leben schenkst. Und wir bitten dich um deinen Segen. So segne uns für diesen Podcast, der mich dir Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr könnt ja mal ganz kurz erzählen, ihr seid die Eltern von Pater Isaac, aber warum seid ihr da zu Besuch?
Ja, also wir haben das mal den Pater Isaac zurückgefahren. Er hat bei uns aber doch Urlaub gemacht. Und mein Name ist Michael Käferlein und ich bin 65 Jahre alt und meine Frau Sonja ist 57.
Genau. Wir kommen aus dem Frankenland und es ist natürlich schon eine weite Strecke hierher, aber wir freuen uns immer, wenn wir manchmal im Jahr hierher kommen und hier auch die klösterliche Gemeinschaft und ja, einfach die Zeit hier mit Pater Isaac und den Mönchen verbringen dürfen.
Genau, und das Thema des Podcasts heute ist Umgang mit schwer erziehbaren Mönchen.
Ja. Nee, Umgang ist mit Mönchen ganz schwierig, aber wir wollen eigentlich über christliche Ehe heute sprechen, weil ihr seid ja ziemlich lange schon verheiratet auch und seid beide, also vom Glauben her schon auch als Kinder gläubig gewesen. Und dann,
wie lange seid ihr verheiratet? Von
ja, wir haben im Jahr der Wiedervereinigung 89 geheiratet und haben also sozusagen 37 Jahre Ehe jetzt und
hinter uns.
Auf dem Buckel, ja, hinter uns, ja. Und hoffentlich noch einiges vor uns. Und ja, sind eigentlich dafür dankbar, dass man das soweit doch auch als Geschenk anschauen.
Ja,
genau.
Gab es die, war immer alles super, ne?
Nee, also wir haben schon auch, also wir haben jetzt beide im Glauben geheiratet. Also der Michael hat mir da viel machen lassen. Ich bin Erzieherin und also unsere Hochzeit gestalten lassen. Und also wir haben einen sehr engen Bezug zu unserem alten Pfarrer im Ort gehabt, dem Pfarrer Greff, der war dann schon fast 100. Und ja, aber wir haben uns auch gegenseitig im Glauben, sag ich mal, erzogen. Es hat eher so seine Stärken und seine Schwächen. Ich habe Michael manchmal mit zum Beichten gezogen. Er hat mich dann mehr zur Exerzitien mitgenommen. Also wir haben uns schon, denke ich, im Glauben ergänzt. Ja, und uns auch gegenseitig immer wieder, ja, gegenseitig motiviert.
Ja, und haben auch Höhen und Tiefen. Das heißt also, mal ist eine Phase, wo man den Glauben nähere Beziehung zu Gott hat und andererseits wieder etwas schleifen lässt. Und so muss ich sagen, ich bin da eigentlich Anfang der 2000er Jahre tiefer in Glauben gekommen durch die Exerzitien bei der Schwester Margareta Valapilla. Das war also für mich schon eine Phase, wo ich mir eben Bekannter, der auch vorher dort war, eben gesagt hat, du musst aber hin und so weiter. Das hat mich also sehr berührt damals und auch innerlich zur inneren Beziehung zu Jesus geführt.
Ja. Aber das kannst du ja erzählen, das war der Reinhard, ne?
Das war der Reinhard,
das ist ja die Geschichte, was du auch mal erzählst, genau. Die mit dem, wo du dann dahin musstest, weil der Papa so begeistert war.
Ja, aber wo die Valabilla hat ja so eine Eingebung gehabt, der Reinhard hat immer gebetet, dass er quasi nichts mehr raucht und sie ist zu ihm hin und hat gesagt, Jesus sagt, dir schmeckt ab heute keine Zigarette mehr. Dann hat er aufgehört.
Ja, und der war aber wirklich ein Raucher, der am Tag zwei Schachteln geraucht hat. Und der hat es also richtig zelebriert, also dass der mal aufhört, das hätte ich also nie geglaubt.
Aber man muss auch sagen, das kam auch in eine Zeit, das kann man ja sagen, in eine durchaus eine Krisenzeit, für die du jetzt wenig konntest, aber du kannst ja sagen, oder? Du hast ja in der Zeit, das war ja die Zeit einer Krankheit.
Nee, das war schon vorher. War das schon vorher? War also weit vorher.
Echt? Eigentlich, ich dachte, das war in der Krankheit schon.
Nee, das war weit vorher, also diese Phase.
Wann war denn das?
Also das war um 2000 rum. Meine Krankheit war 2010 rum.
Aber das kann nicht sein, weil ich, oder? Weil ich war doch pubertierend, ich war doch 15. Das muss 2008 rum gewesen sein.
Ja, aber ich war da schon ein paar Jahre vorher da und der Reinhard auch.
Ach so, okay. Dann habe ich das dann.
Du bist doch dann aber da auch nochmal
hingegangen. Ja, ich musste dann.
Ja, genau. Ich habe mir dann letztendlich gesagt, dass das sinnvoll ist, dass ich persönlich das nicht so rüberbringen kann, dass eben das sinnvoll ist, dass da eben du auch immer hingehst und das erlebst.
Genau. Da war ich jetzt richtig begeistert auch noch, ne? Du hast mich bestochen.
Ich habe dich bestochen, weil du da nicht hin wolltest. Und ich habe dann letztendlich über Geld habe ich gesagt, ich zahlte diese Exerzitien und eben, ich glaube, 100 oder 200 Mark, was damals waren, oder Euro. Und dann hast du zugesagt, was aber kurz vorher dann
noch die Bibel durch den Wintergarten geflogen ist.
Das weiß ich jetzt nicht.
Die Oma war da, die Schwiegermutter von mir, und die hat gesagt, na also das könnt ihr euch sparen, wenn du dir jetzt so mit Druck dahin schickst. Und ich habe gesagt, du hast dich jetzt angemeldet und du gehst da jetzt mit hin. Und also ich denke auch, eine gewisse Sache in der Erziehung, also ich sage mal, es ist wie beim Zähneputzen. Ich schenke dem Kind auch nicht die Zahnbürste und die Zahncreme und sage, du kannst, wenn du willst, Zähne putzen, aber du musst nicht. So, also denke ich, haben wir schon auch versucht, den Glauben immer, dass er uns wertvoll ist, auch den Jungs irgendwie, also sie schon zu motivieren und auch einen gewissen Druck, oder ich will jetzt sagen Druck, aber eine gewisse Regelmäßigkeit und eine gewisse Korrektheit, also schon zu vermitteln, dass man es macht. Also wenn man zugesagt hat, dann geht man hin. Oder auch, also ich muss sagen, auch immer Andachten, wir hatten noch wirklich jeden Sonntag eine Anbetung. Und dann hat er, ich sage immer, gesagt, er geht da nicht hin, er will auf den Sportplatz in Freienfels zum Fußballspiel. Und ich habe gesagt, du gehst erst um 3 in die Andacht. Das war natürlich eine ideale Zeit immer.
Der Lukas hat ja aber die bessere Argumente.
Ja, ja, und dann habt ihr gesagt, so quasi, schick deinen Alten hin, deinen Vater. Weil die hat eigentlich manchmal daheim dann Formel 1 mit dem Schuhmacher damals gesehen. Und ich habe gesagt, wenn der Pfarrer da kommt und das Allerheiligste aussetzt, dann ist uns das auch was wert. Also wir haben schon beide, da hat der Michael dann auch immer zu geholfen, versucht, unsere christlichen Werte weiterzugeben.
Ja, und
also
berühmt-berüchtigt war auch das frühe Aufwecken um 8:30 Uhr. Ne?
Ja, bei uns war es
dann saufen können. Wann war das?
Um 8:30 Uhr früh war die Messe.
Ja, um 8 Uhr wurde aufgeweckt.
Na klar, ja, zum Missionieren muss man wegen er hin.
Kann auch in die Kirche.
Ja, oder wer nachts durchmacht, der kann dann früh auch auf. Also das war...
Ja, wenn die dann so pubertieren, die Jungs, ist das ja dann auch nochmal was, wo man dann wirklich dran ansetzen kann. Aber ich finde es immer ganz schwierig, den Kindern, wenn die so kleiner sind, wie habt ihr das da gemacht, als die noch so, weiß nicht, 6, 7, 8 waren oder so?
Nee, und ich muss sagen, wir haben dann so Exerzitien, also sie einfach mitgenommen zum Kinderprogramm. Das wollten sie immer nicht so gern, das Kinderprogramm. Aber wir haben das schon, also mit Liebe durchgesetzt. Also ich weiß, 2005, die Marienweihe für Medjugorje, da haben wir oft die Kraft, die beiden dann ins Wohnzimmer zu bringen zum Gebet, mehr Kraft gekostet wie das eigentliche Gebet. Aber es war uns was wert und das haben wir dann auch versucht mit Liebe.
Aber als Kinder, kann ich mich erinnern, gab es nicht viel Diskussion. Nee. Wir haben wieder diskutiert.
Wir haben dann halt versucht mit der Franz-Kent-Methode oder einfach auch mit biblischen Geschichten und halt einfach die Regelmäßigkeiten des Tages vom
Morgen. Es gab, glaube ich, als Kinder keine Diskussion mit Sonntagsmess. Gab es da
Diskussion? Nee, das war ja schon mit. Also das war jetzt kein Thema, denke ich.
Ja, ich meine, das war sicher ein Milieu von uns beiden, dass da wir beide rein sind und dort... Wie du sagst, es gab keine Diskussion, dass du jetzt überhaupt die Möglichkeit bestand, jetzt zu Hause zu bleiben.
Und es war doch vom Dorf her noch eine Gemeinschaft da, da hat es noch mehr Kinder gegeben. Und dann war das auch so ein Miteinander. Also sie waren nicht die Einzigen, die da aus dem Dorf gegangen sind.
Ja, ich glaube, wir waren jetzt in unserem kleinen Kaff 200 Leute, 300 Leute. Wie
viel ja, 330.
Da waren ja bestimmt 15, 20 Kinder.
Genau. Ja, und dann durchs Ministrieren natürlich auch. Also ich muss sagen, unser alter Pfarrer Kräft, er konnte das auch, dass ihr da gern hin seid zum Ministrieren.
Weil es zu kurz war. Ja. Dürfen die Neuzelle nicht hören, der hat immer die Messe am Sonntag, 40 Minuten hat er die gehabt, oder?
Er hat außer hat sich predigt wie du.
Nein. Es gab manchmal, wenn er politisch wurde, dann hat er über die Politiker geschimpft, dann hat es länger gedauert. Aber die Predigt war die Hälfte der Messe. Der Rest hat abgekürzt.
Einfach zack.
Ja.
Schön. Ja, so eine christliche Ehe, ich beobachte das immer gerne in der Kirche, wenn ich Paare dann sehe, die dann, oder gestern, wo ich auch bei der Anbetung saß, ich finde es immer sehr schön, wenn man mit seinem Ehepartner vorm Allerheiligsten sitzen kann. Das beobachte ich immer ganz gerne. Bei uns ist es ja nicht so, wir sind ja quasi getrennte Gläubige sozusagen. Also mein Mann ist ja da eher atheistisch. Und aber da konntet ihr euch da gegenseitig bestärken? War das immer was, wo, wenn der eine gerade mal so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, dass der andere dann den so motivieren konnte?
In einer gewissen Weise sicher ja, dass man sie gegenseitig dann, sagen wir mal, in die Schuhe geholfen hat oder eben dann doch eben motiviert hat. Jetzt die Frage, dass man Sonntag in Gottesdienst geht, die hat sich eigentlich nicht gestellt. Mhm. Aber dass man jetzt noch zusätzlich in der Andacht oder unter der Woche immer öfters in Gottesdienst geht, da ist sicher gegenseitig einmal ich, einmal sie, wo sagt, dass ist, ja, komm, mach dich jetzt halt auf und geh mit oder so. Und das passiert schon.
Ja, dafür bin ich auch dankbar. Ich muss dazu sagen, wir haben auch unsere Hochzeitsreise nach Medjugorje gemacht, damals zu diesem Marienerscheinungsort. Da war die Straße darunter noch ganz schlecht und wir sind da fast eine Woche runtergefahren und ich habe noch nie in meinem Leben so viel gestritten mit meinem Mann, weil das einfach so anstrengend war, so heiß im August.
Du hast gesagt, das hast du schon bereut.
Da habe ich echt gedacht, was habe ich jetzt geheiratet, weil es halt einfach, aber es war dann dort so ein Segen, also es war Strabat, aber es war sehr schön.
Ja, wir sind selber mit dem Auto gefahren, ne? Damals Auto ist logisch 89 ohne Klimaanlage, sengende Hitze. Und. Also es war schon Strapaz. Es war also das. Und dann hatte ich, da war nicht wie heute, dass du mit Internet was buchen kannst. Da musstest du irgendwo schauen, ob irgendwo ein Zimmer frei ist. Und dann hast du dann unterwegs eben gehalten und hast gefragt, ob du übernachten kannst. Da waren wir übrigens einmal irgendwo in einer Unterkunft. Also die war sehr mysteriös. Also es war fast wie in so einem Hitchcock-Film. Also. Aber gut, ist gut gegangen.
Okay. Jetzt ist es ja auch so, dass man gerade, wenn man dann in einer frisch verheiratet, dann kommen die Kinder, dann ist es ja manchmal auch alles ein bisschen anstrengend. Und dann sind ja so verschiedene Momente im Leben, wo man dann so ein bisschen mal ins Zweifeln kommt, wo man denkt so, oh, war das jetzt alles richtig und ist das alles ein guter Plan und bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Wie habt ihr das so gemeistert, so diese Herausforderungen, die man so hat im Leben?
Wir hatten eine große Herausforderung, es war die Erkrankung von Michael, dass er auch nicht mehr arbeiten konnte und dann auch wirklich den ganzen Tag ja fast bettlägerig war und so. Also da haben wir auch, sag ich mal, von der Ehe her sehr große Probleme und dann auch die Psychologen, die dann da auf der Kur waren, wo er dann war, die dann auch oft einmal, sag ich mal, kirchenfremd sind und dann auch ihm geraten haben, ob er jetzt alleine zurechtkommt besser und solche Sachen. Also sind wir auch manchmal durch schwere Schulen gegangen. Aber ja, wir haben es halt versucht, im Gebet zu tragen. Dann auch mit den Hilfen der Sakramente, der Kirche, wie Krankensalbung, solche Sachen. Also wir haben uns dann schon immer dran festgehalten, aber es war sicherlich manchmal nicht einfach. Und dann war auch, denke ich, das Gebet und solche Sachen auch manchmal ferner. Also dass man dann nicht so viel gebetet hat, weil es halt einfach schwer war. Die Jungs waren in der Zeit pubertär, war manchmal auch nicht einfach.
Da gibt es die großen Ach-Nee-Zeiten. Ja. Immer ach nee. Der Vater hat uns irgendwas so gerne erklärt wie ich.
Mhm.
Ja.
Ach, nee.
Das ist immer Ach-Nee sein. Und dann haben wir halt immer so, wir waren da mit dem Wohnmobil, glaube ich, noch 3 Wochen in England.
Ja, ne? Auf engstem Raum, alle 3.
Und wie alt war ich da? 14, 13? 14?
Ja.
Sowas.
Das letzte Mal war es 2008.
Ja, also fast 15, ne? Wahrscheinlich über 15 schon. Und dann halt der Vater irgendwie total begeistert was erklärt. Und ich halt so, oder der Luki dann so, ach nee. Ja, dann geht's aber hinterher. Da musstest du rennen.
Ja.
Nee, aber das war schon, Das war schon für uns, kann ich mir schon, ich kann mich ja in die Ehe nicht so hineinversetzen, jetzt in dem Bereich, ne, bei seinen Eltern. Aber es war natürlich schon an eine Schwierigkeit, ne? Weil man hat ja gemerkt, ich meine, das kann man ja sagen, oder? Dass du hast so ein CFS gehabt, das war aber ganz schwer zu diagnostizieren, Chronic-Fatigue-Syndrom, das ist ungefähr wie Long-Covid. Und er haut sich voll aus die Schlappen. Mhm. Und das war damals halt ganz am Anfang, ist ja jetzt noch am Anfang die Forschung, aber damals war es halt auch in der Diagnose, wurde es eher in die psychologische Richtung, Burnout und so weiter. Und da muss man sagen, da ist natürlich schon als Pubertierender, wenn du natürlich den Vater am meisten strapazierst auch, dass dein Sparring-Partner dann natürlich eher jetzt dann die Zündschnur kürzer ist. Der Vater ist nie ausfällig geworden, aber du hast es schon gemerkt, ne? Also das muss, oder? Das kann man schon sagen. Das war für dich ja sicher nicht einfach.
Ja, sicher. Ich bin, wie du sagst, man ist nervlich sehr schnell an seine Grenzen gekommen, was ich selber von mir eigentlich gar nicht gekannt habe. Aber durch diese Erkrankung haben wir natürlich ganz, ganz wenig Energie und das in jedem Bereich. Das heißt mental, von der Konzentration, von der Kraft und das ist letztendlich von Kopf bis Fuß bist energielos. Und das führt natürlich dazu, wenn du dann noch gereizt wirst und das dann natürlich noch extra, da könntest du ausrasten, hast aber selbst zum Ausrasten die Energie nicht. Also das, man hat, oder ich habe dann zum Teil schon auch da dann,
an die Grenzen gekommen.
Ja, an die Grenzen bin ich dann gekommen und habe da halt so nicht mehr reagieren können.
Ich glaube halt, das merkt man schon, dass man in der Ehe ein Fleisch ist, einer trage des anderen Last, ne, weil ich meine, das ist ja klar, dann, ich meine, du hast dann die Krankheit gehabt, aber die hast ja du auch mitgetragen. Ich meine, das ist dann, man hängt mit gehangen, mit gefangen, ne? Mit
genau,
gefangen,
und dann mit gehangen. Auch keine Arbeit mehr, also dieses aus dem Berufsfeld rausgehen. Also wir haben auch Freunde verloren, das muss ich auch sagen. Also gerade Lehrerkollegen und so, die sich dann zurückgezogen haben, weil sie einfach mit der Krankheit nicht umgehen konnten. Auch also Leute, weil man halt einfach auch nicht mehr so spontan planen konnte und dann trotzdem auch viel um mir gehängt war, weil einfach gewisse Sachen ich übernehmen musste, jetzt von der Erziehung oder...
Ja, manche reagieren auch mit Unverständnis, kann man auch sagen. Ne?
Ja, im Großteil, ja.
War jetzt nicht jeder, der gesagt hat, hey, super, Frührente, mach weiter so oder so.
Ja.
Sondern es ist halt eher so, aber in Deutschland bist du halt auch dann, ja, oder mach, warum ist der V? Weil das Blöde an CFS ist ja, du schaust gesund aus.
Ja, da ist ja generell alles, was so psychosomatisch ist, sieht man ja erstmal nicht, wenn ich ein gebrochenes Bein. Ja, aber also was so... Nicht nur psychosomatisch, alles, was du halt nicht demjenigen ansiehst, der sitzt ja nicht im Rollstuhl.
Und der geht ja nur raus, wenn es ihm gut geht, ne?
Ja, klar, und dann sehen es ja die Leute nur, wenn es dir gut geht.
Ja,
ja. Genau. Aber dann ist es ja gerade auch noch so eine Phase Pubertät gewesen, wo bei dir so dieser innere Prozess begann, wo du in Richtung Berufung gekommen bist. Wie habt ihr das erlebt? Also seine Berufung.
Ja, man hat gemerkt, dass ich ab 15 einfach ganz fromm
meinen Weg gegangen bin. Er wollte ins Ausland, also nach dem Studium. Und da hat er Michael dann auch geschimpft, weil wir gesagt haben, du musst schon auch schauen, dass du da irgendeine Förderung bekommst oder was. Da hat er ein wenig lange rum, der Isaac, und ein wenig überlegt. Und dann konnten wir aber über die Berufsschule, wo mein Mann war, hat es da Badenschaft gehen, konnte nach Sri Lanka. Also es war schon auch ein Loslassen. Mhm. Also wenn so dein Kind mit 18, das war der Erste, das Haus verlässt, so von heute auf morgen seine Sachen packt, alles übrigens auf dem letzten Drücker, war der Isaac, und dann da ins Flugzeug also geht, das was ich heute noch, also wo ich da gestanden war und so, das ist ein Loslassen.
Aber das war schon, das Lustige bei mir war, ich habe Ciao gesagt und gegangen.
Ne? Also ich denke, er hängt an uns, hoffe ich, also, aber er war einer, der gesagt hat, ich bin überall daheim, also der ist da auch weg, ohne sich umzudrehen, ohne da irgendwie Angst zu haben oder was?
Gesagt, ich hatte was falsch gemacht.
Also der war vom Loslösen, also war das knallhart, und wir haben da auch gemerkt, dass er sehr berührt worden ist in Sri Lanka. Also die Armut der Kinder und auch die Don Bosco Salesianer. Und da ist er ja heimgekommen und hat gesagt, er geht jetzt zum Studium nach Indien. Also ist einfach so berührt. Und da muss ich sagen, da haben bei mir als Mutter so, Indien studieren. Und da waren wir dann mit Heiligen Kreuz schon sehr zufrieden, weil das noch in Europa war.
Ich kann so sagen.
Das war das Minusmalung, das geringste Übel. Aber ich weiß nicht, davor hat man mir, glaube ich, nichts angemerkt. Ne? Das war eher so ein Doppelleben, das ich gefühlt habe. Ein bisschen die Sau rausgelassen, aber im stillen Kämmerchen, wenn es sich gedreht hat, abends das Bett dann die Gedanken gemacht. Ja.
Also ich meine, wir haben immer versucht noch, das hast du auch mitgemacht, zum Beispiel zum Gebetsabend nach Blankenfels, zum Beichten, so gewisse Sachen im Jahr.
Naja, ich habe eigentlich immer ja gesagt, das war ja das Lustige, selbst wenn ich danach weggegangen bin, Aber wenn du gesagt hast, Schülermesse oder so, weil in mir war immer der Gedanke, wenn die Mutter gesagt hat, gehst mit zur Schülermesse zum Beispiel Freitagabend, aber mir war immer der Gedanke, der hat sich mir immer eingeschliffen gehabt, ja, was magst du jetzt stattdessen vorm Fernseher sitzen? Ja, dann kannst du eigentlich auch mitgehen. Also es war irgendwie immer dieser Gedanke, deswegen bin ich eigentlich meistens mitgegangen bei diesen Sachen. Ja, selbst in den schweren Zeiten habe ich eigentlich auch, oder wenn du zu irgendwelchen Gebetsabenden gegangen bist, bin ich meistens mitgekommen, auch wenn ich es dann bereut habe. Stundenlang manchmal, boah, Hilfe.
Ja, aber wie habt ihr das denn, als er dann gesagt hat, ja, ich werde jetzt Priester, ich werde Mönch? Ja, und so wissen wir schon. War ja, immer schon gesagt, klar, bei deiner frommen Lebensweise.
Ein Zisterzienser wird er nicht. Da muss er früh bald aufstehen, da muss er Lateinisch beten.
Ja, du musst mal sehen, als ich nach Heiligkreuz gekommen bin. Ja. Dann hast du erst mal Vermisstnachricht abgesetzt.
Wir wussten ja, du warst mit ihm anmelden, ein halbes Jahr vorher, und dann ist er aus Sri Lanka zurückgekommen. Dann ist er also mit dem Zug nach Heiligenkreuz gefahren, und wir haben gesagt, na, pass auf, wo du da lebst, und schau mal, Mietvertrag. Wir wussten ja nicht, wie er da wohnt und alles. Und dann habe ich erst mal drei Wochen nichts von ihm gehört. Und wir da haben so alle zwei, Michael, wir haben richtig Angst. Also ich meine, er war 18,5, und ich habe gewusst, er musste von Wien mit dem Zug raus oder mit dem Bus.
Ja, wir da haben bin ich eingeschlafen übrigens, und der Busfahrer, Herrns, was machen Sie da? Ich habe gesagt, ja, also ich wollte nach Heiligenkreuz. Herrns, die hätten es vor drei Haltestellen rausgemusst, aber bevor sie zurück.
Das war der Schutzengel, für den wir da gebetet haben. Also wir haben immer für die Schutzengel gebetet. Aber er hat drei Tage sich nicht gerührt. Und ich immer zu Michael, man hat einfach Sorge. Und der Michael, der ist unser ruhender Pol in der Ehe, der hat dann gesagt, na, jetzt warten wir halt nochmal ab. Nach drei Tagen waren wir der Meinung, wir rufen jetzt mal im Kloster an.
Und dann, ja, der Gastmeister hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt, ne, deine Eltern haben angerufen, so, was wollen die? Ja, ob du gut angekommen bist, sag ich, ja, ich habe mich schon noch gemeldet.
Ja, nächstes Jahr, ich bin übrigens gut angekommen.
Naja, aber der Ding war, das muss man schon sagen, das Problem war, ich hatte damals iPhone, ne, das war so damals iPhone, ja, irgendwas, iPhone 3 oder so. Und das war ja damals, was mussten das, 2011, ne, das war schon 4 oder 5, so, das waren die ersten eckigen. Und dann haben wir eben meine Kumpels und ich haben immer Jailbreak gemacht. Und du musstest quasi, die hatten softwaremäßig noch ein Ding drin, dass sie für manche Provider gesperrt waren. Das gab es damals, das gibt es gar nicht mehr. Und dann haben wir halt da so in den SIM-Karten-Tray, kannst du so Sachen, so Platinen einbauen, dass das Ding, und das hat aber mit dem Ausland nicht funktioniert, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen. Deswegen konnte ich natürlich keine SMS stellen. Ja, klar,
lag nur daran.
Ja, ich kam da auch abends an im Kloster um halb elf oder so, habe angehört und gedacht, was ist denn so unentspannt? Also,
kann man sich da auch drei Tage später mal melden, ist eigentlich kein Problem. Ja, und dann hieß es, okay, jetzt wird er Mönch, jetzt bleibt er da. Hast du erst gedacht, ne, kommt ja, Pro und zwei mit.
Er hat außerhalb gewohnt, in Meierling bei den Schwestern, und hat immer gesagt, also ein Mönch wird er nicht. Das früh aufstehen und das Singen und das Latein beten. Aber er hat schon immer gesucht nach einer Gemeinschaft. Du wolltest nicht, hast immer gesagt, du möchtest kein Priester werden, der irgendwo allein im Pfarrhaus wohnt.
Da hätte man nach drei Jahren gesagt.
Und dann?
Die sind zwar anstrengend, aber nicht so anstrengend wie allein leben.
Wir schon immer waren nachts um 10, ruft da an.
Ja, wir sollen, noch mehrere Semester, ne?
Ja.
Drei.
Wir sollen uns hinsetzen nachts um 10. Also er nächste Woche, es war im Januar, tritt er im Kloster Stift Heiligenkreuz ein. Also, und es war nachts für uns um 10. Also wir haben alle zwei die Nacht nicht geschlafen.
Das hat er ganz einfach so, ja, hat er sich jetzt überlegt. Ja,
wir sollen uns mal hinsetzen. Und für uns war das halt, wir haben das gewusst, dass er irgendwo eintritt, aber es war schon für uns.
Das war so ein endgültig, dann war vorbei mit Enkelkindern.
Ja, war vorbei mit Enkelkindern. Ja, das war jetzt für uns kein Problem. Aber es war so endgültig, so ins Kloster, also auch weit weg, das war sicherlich für uns auch schon, dass es einfach weit weg ist und einfach wieder loslassen, ein Schritt. Der dich innerlich schon aufwühlt und auch berührt. Also mich hat es sehr berührt. Irgendwann als Mutter, also für mich war immer das Loslassen schon eine Übung. Also gerade so weit weg und gerade bei ihm, der dann gesagt hat, jawohl, so geht's jetzt. Und aber auch Freude, also auch, es war
gemischte Gefühle.
Ja, genau.
Ja. Naja, vor allem, ich glaube, das ist dann halt auch schwierig. Einerseits denkt man so, wow, ich glaube, ich habe was richtig gemacht, weil also wenn dein so ein Priester wird, dann muss ja schon irgendwie ganz gut gegangen sein mit der Erziehung. Aber ja, gleichzeitig ist es halt auch so ein endgültiges, okay, dann bleibt er jetzt halt da. Also so wäre ja nur das Studium gewesen, hätte er sein können, er kommt vielleicht doch mal wieder zurück oder in die nähere Umgebung. Aber so ist es dann halt so ein endgültig, okay, er bleibt jetzt da oder zieht dann noch weiter in den Osten.
Ja, genau. Die wollten ja mal, dass ich nach Deutschland komme. Und jetzt bin ich in Deutschland.
Das habe ich am Anfang immer gebeten. Ich habe gesagt, Herrgott, jetzt wird er schon Priester. Wir brauchen in Deutschland so viele Priester. Und dann sitzt er jetzt in Österreich. Also bitte.
Ja, aber mittlerweile kriegen sie ja dadurch, durch ihre Tätigkeiten in der Kirche, kriegen sie ja auch mit, in wie es um unsere Gemeinden bestellt ist. Und deswegen ist man dann auch ganz dankbar, wenn man jetzt nicht als Weltpriester irgendwo rumkriegen muss. Hat seine Vorteile.
Ja, also ich muss sagen, immer wieder... Also man hat zwar kein Enkelkind, aber man kriegt so viele liebe Menschen geschenkt, so im Kloster, andere Eltern, die man kennenlernt oder auch die Mitbrüder. Also es ist eine andere Familie, die man bekommt. Sicherlich keine Enkelkinder, aber andere Familienmitglieder, dass man auch dich kennenlernt. Oder also das ist schön.
Ja, das glaube ich, das sagst du ja auch immer, dass man das dann halt irgendwie ersetzt nicht, aber dass es dafür anders eben eine andere Gemeinschaft man findet. Ja. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir vielleicht nochmal auf so eure beruflichen Sachen eingehen? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, du bist ja Erzieherin im Kindergarten, wie dein Glaube sich da auswirken darf, kann, in welcher Form kannst du das dann da an die Kinder auch weitergeben vielleicht ein bisschen?
Ja, das war also immer meins, dass ich das auch weitergebe. Also ich habe auch, muss ich sagen, 15 Jahre in Häufel die Kommunionvorbereitung gemacht unter Pfarrer Simon und jetzt hier im Kindergarten. Also ich versuche, den Jahreskreis mit den Kindern zu leben. Wir sind eine städtische Einrichtung, aber wir haben ja auch die religiöse Erziehung im Bayerischen Bildungsplan. Also von dem her ist das kein Problem. Und ich muss sagen, ich bete mit den Kindern frei. Ich versuche ihnen einfach, dass sie von Gott geliebt und angenommen sind, wie sie sind in ihrer Art, mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen. Weil manche Kinder haben es wirklich nicht leicht am Anfang, die Startchancen. Und ja, ich versuche sie zu segnen. Den Jahreskreis, wie ich gesagt habe, aber auch die biblischen Geschichten. Die Kinder sind total dafür empfänglich, diese Geschichten zu hören von Jesus. Und wir haben auch, dass wir Kinderkirche machen. Also ich versuche mich da schon in allen Bereichen einzubringen und den Kindern das zu vermitteln. Was ich total schön finde, wenn man sie segnet, gerade die Kleinen, die ganz Kleinen und der Dreijährigen, die sind noch so empfänglich. Gott liebt dich, ja. Und dann lachen sie und sind so froh. Also es ist so schön. Ja.
Mittlerweile läuft man durch die Stadt, es kommen irgendwelche alten Herren und sagen, ja, meine Kindergartentante.
Ja.
Da weißt du, die Mama wird jünger.
Ach so, das habe ich jetzt erst nicht, hä?
Ja, die jetzt schon erwachsen sind. Die sind älter als ich, ne? Oder?
Ja, deine ältesten Kinder. Ich habe nächstes Jahr mein 40-jähriges im Kindergarten.
Genau, also da kommen noch 40-jährige Herren, die dann wesentlich älter sind als ich.
Und du denkst,
ja. Manche schauen nicht und manche freuen sich.
Ja.
Es gibt so beide.
Ja, manchmal erinnert man sich ja dann auch nicht unbedingt nochmal so dran.
Genau. Ja, ich habe positive und negative Erinnerungen an meine Kindergartentante. Aber die wollen wir jetzt hier nicht.
Ja, schön. Ich freue mich, dass wir uns kennenlernen durften und dass wir heute ein bisschen über eure christliche Ehe reden konnten. Und dann beten wir noch zum Abschluss.
Ein Wort zum Abschluss. Willst du was Schönes sagen?
Ja. Ich kann eigentlich sagen, danke für die Einladung und für das nette Gespräch.
Schön. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Vater, wir danken dir für deinen Segen. Wir danken dir dafür, dass du uns beschenkst im Leben, dass du mit uns durch dick und dünn gehst, die Schwierigkeiten und die Schönheiten unseres Lebens. Wir bitten dich für alle da draußen, die mit ihrer Berufung ringen und nach ihrer Berufung suchen, dass du sie segnest, dass du sie führst. Wir bitten dich um viele Ehen, die nach deinem Willen leben, um viele Menschen, die zu dir kommen, um viele gute Priester, Ordensleute. So segne und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gott liebt euch. Amen. Schön, dass ihr da wart.
Danke.